Also, ihr habt das mitbekommen, die Themenserie, die wir heute abschließen, hieß Und am Ende ... Fragezeichen. Und dann hatten wir immer so ein paar, jedes Mal einen Satz, den wir uns näher angeschaut haben. Und am Ende wird abgerechnet, Fragezeichen. Da ging es um die Frage nach einem letzten Gericht. Gibt's das? Wie kann das aussehen? Was sagt die Bibel dazu? Dann haben wir gefragt, und am Ende wird geheult. Da war dieses böse Wort Hölle dann plötzlich im Raum. Und wir haben uns gefragt, was steht dazu in der Bibel? Welche Worte werden dafür benutzt? Was steckt dahinter? Und dann am Schluss haben wir auch noch gefragt, und am Ende wird gefeiert? Fragezeichen. Was für eine Vorstellung vom Himmel gibt es in der Bibel? Und jetzt sind wir da und fassen noch mal ein wenig zusammen. Und ich möchte heute, ehrlich gesagt, nicht besonders ins Detail gehen, sonst müsste ich halt noch mal 6 Stunden reden über das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Das heißt, wenn ihr euch an irgendeiner Detailfrage interessiert zu den einzelnen Themen, hört euch die Predigten auf der Homepage noch mal an oder lasst uns danach drüber reden. Aber wir wollen heute gucken, was machen wir mit dem, was wir jetzt an Gedanken und Theoretischem gesammelt haben. Und ich mache es euch nicht so einfach, dass ich hier vorne stehe und das für euch alles mundgerecht zusammenfasse und euch damit füttere, sondern ich frage am Anfang euch, was ihr denkt. Wir haben Fragen formuliert. Am Ende wird abgerechnet, Fragezeichen. Wird geheult, Fragezeichen. Wird gefeiert, Fragezeichen. Und ich bitte euch, euch mal in den nächsten paar Minütchen zu eurem Nachbarn zu drehen und ihn anzuschauen und ihn zu fragen, möchtest du über dieses Thema mit mir reden? Wenn er ja sagt, dann redet ihr weiter. Wenn er nein sagt, dann macht ihr euch für euch selbst Gedanken. Ihr habt einfach ein paar Minütchen Zeit, mal zu euch selbst zu fragen, was ist eigentlich mein Standpunkt? Wird am Ende abgerechnet? Wird am Ende geheult? Wird am Ende gefeiert? Was ist euer Stand der Dinge? Was denkt ihr? Also schaut euch mal um, ob euer Nachbar mit euch darüber reden möchte oder ob ihr das lieber mit euch selbst ausmachen wollt. Und dann bin ich in ein paar Minuten wieder da. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, so einen ganz kurzen Moment mal mit dem Nachbarn oder mit dem eigenen Kopf, mit der eigenen Erinnerung ins Gespräch einzusteigen. Ihr hattet jetzt nur ultra wenig Zeit. Und ich vermute, dass es einigen von euch schwer gefallen sein dürfte, in der Kürze der Zeit eine Antwort zu finden, sich zu positionieren. Vor allem zu so einer letztgültigen Frage. Die letztgültigen Fragen, die strahlen irgendwie was Heiliges aus, irgendwie auch was Furchteinflößendes, aber auch was unglaublich Hoffnungsvolles. Und ich finde, wer sich in diesen Fragen in aller Vorläufigkeit positioniert, der macht sich irgendwie verletzlich. Weil es was kostet. Es kostet Energie, es kostet Hirnschmalz, es kostet Ehrlichkeit und es kostet Herzblut. Zumindest hat es mich das alles gekostet. Und ich habe versucht, das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, für mich zusammenzufassen. Und ich habe es versucht, einfach mal festzumachen in Form eines Glaubensbekenntnisses. Ich habe das mal für mich formuliert, wie ich die Sachen glaube, wie ich sie sehe, wie ich sie hoffe und wie ich sie befürchte. Und ich habe versucht, ganz genau zwischen diesen einzelnen Aspekten, zwischen Wissen, Glauben, Hoffen, Befürchten zu unterscheiden, weil ich gemerkt habe, da sind mehrere Ebenen in mir drin. Und ich habe gemerkt, dass ich mich damit verletzlich mache, weil ich mich mit etwas positioniere und hier stehe und sage, so glaube ich das. Ich habe euch dieses Glaubensbekenntnis einfach mitgebracht und möchte es euch erstmal vorlesen. Danach werde ich es euch austeilen, dann könnt ihr es euch nochmal durchlesen und überlegen, ob ihr das ähnlich formulieren würdet oder an manchen Stellen anders. Also als Zusammenfassung dieser Serie mein erster Entwurf damit. Ich glaube, dass Gott in überlaufender Kreativität eine wunderschöne Welt geschaffen hat. Ich glaube, dass diese Welt sich von ihrem Schöpfer und damit auch von sich selbst entfremdet hat. Ich glaube, dass in einer Welt ohne Gott Liebe nicht das letzte Wort hat und sie deshalb verloren und vergänglich ist. Ich sehe, dass das Ende des weltlichen Lebens der Tod ist und der Tod oft seine Schatten ins Leben vorauswirft. Ich glaube, dass Gott diese Welt zurückgewinnen möchte, indem er sein Gesicht in Jesus von Nazareth zeigt. Ich glaube, dass Gott auf dieser Welt durch Versöhnung, Befreiung und Heilung schon eine neue Welt aufleuchten lässt. Ich glaube, dass Gott unter den Menschen darum wirbt, die Angst um sich selbst loszulassen und Teil seiner Bewegung zu sein. Und ich sehe, dass Gott verkrampfte und harte Herzen beweglicher und freier macht. Ich glaube, dass Gott allein Richter ist und dieser Welt einen fairen Endpunkt setzen wird. Ich glaube, dass jede dunkle Ungerechtigkeit ans Licht kommen und jede verborgene Liebestat sichtbar werden wird. Ich glaube, dass eine neue, gerechte Welt wartet, in der wir Gottes überwältigende Schönheit sehen dürfen und kein Leid mehr sein wird. Und ich sehe, dass kein Mensch aus sich heraus rechtfertigen könnte, an der neuen Welt teilzuhaben, weil alle im Wirrwarr der alten Welt verstrickt sind. Ich glaube, dass Gottes Liebe die stärkste Macht des Universums ist. Ich glaube, dass Gott um das Vertrauen jedes Menschen wirbt. Ich glaube, dass jeder Mensch, der Gott Vertrauen schenkt, Teil dieser neuen Welt sein wird. Und ich sehe, dass viele Menschen sich sehr schwer damit tun, Gottes Werben zu spüren und darauf zu antworten. Ich glaube, dass Gott keinem Menschen seinen Willen und seine Nähe aufzwingen wird. Ich befürchte, dass es Menschen gibt, die die Nähe Gottes nicht aushalten können und deshalb der neuen Welt fernbleiben. Und ich hoffe, dass alle Menschen sich mit Gott versöhnen lassen und die neue Welt gemeinsam feiern. Ich habe es für euch auf kleine Zettel geschrieben und möchte euch bitten, euch das einfach mal nochmal durchzulesen und zu überlegen, ob ihr das so mit mir teilt oder welche Dinge ihr gerne anders formulieren würdet, wenn ihr euch positioniert. Lest es euch einfach nochmal durch. Dass alle Menschen sich mit Gott versöhnen lassen und die neue Welt gemeinsam feiern. Damit habe ich abgeschlossen. Ich hoffe das. Und die Frage für heute Abend ist, ich hoffe, ich glaube, ich befürchte, ich sehe und was tue ich? Was tue ich? Was ich für mich persönlich damit tue, das war oft die Frage in den letzten Gottesdiensten. Wir hatten zum Beispiel letztes Mal den Himmel und das Bild davon, dass wir am Ende gemeinsam feiern. Und dann hat der Chris gefragt, und was heißt das denn für dich heute, diese Perspektive zu haben, dass einst gemeinsam gefeiert wird? Deswegen möchte ich heute nicht fragen, was wir damit tun für uns selbst, sondern ich möchte fragen, wenn du sagst, ich glaube das hier, so wie das formuliert ist. Vielleicht würde ich nicht jeden Satz 100% genauso sagen, aber ich glaube das. Was heißt das dann für deinen Umgang mit anderen Menschen? Und ich möchte eigentlich bei dem, was ich heute Abend sagen werde, das aus meiner Perspektive mal euch erzählen, wie ich mit der Frage umgehe. wie ich mit der Frage ringe und zu welchen Ergebnissen ich da gekommen bin. Ich habe davon gesprochen, dass ich manches sehe. Und ich sehe, dass es in dieser Welt schon unfassbar viel Kreatives, Schönes und Gerechtes, Selbstloses auch gibt. Und ich glaube, dass all das Schöne, Gerechte, Wahre von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, kommt. Und ich glaube, dass, wie ich gesagt habe, diese Welt aus sich selbst heraus und ohne Gott Liebe in ihr nie das letzte Wort haben kann. Und ich glaube, dass das viele Menschen spüren, dass sie schmerzhaft spüren, dass dieses Leben für sie nicht gut ausgeht, dass Liebe da nicht am Ende des Lebens steht. Aber manche anderen, die spüren das kaum. Die leben eigentlich auf der Sonnenseite und bekommen nicht viel davon mit. Und ich glaube auch, dass sie oft nicht viel weiter sehen, als ihr Lebenshorizont eben ist, ihre Arbeit, ihre Beziehungen, ihre vier Wände. Und wir haben es in unserem Umfeld, ich habe es in meinem Umfeld, mit Menschen zu tun, für die jenseits dieser Welt überhaupt nicht denkbar ist, für die es keine Vorstellung ist, die Sinn macht, die einfach seltsam klingt, dass es ein Jenseits geben sollte, ein nach dem Tod. Und die Frage an Christen ist, was machen die damit? Und es gibt zwei Antworten, die relativ häufig vorkommen. Die eine Antwort ist eine Erwartungshaltung an uns Christen. Wenn wir nicht allen davon erzählen, dass es ein nach dem Tod gibt, dann machen wir uns schuldig an den Menschen und machen uns schuldig im Sinne einer unterlassenen Hilfeleistung. Also wir müssen es eigentlich den anderen sagen. Allen. Das zweite wäre, jeder hat sein eigenes Leben. Da habe ich dem anderen nicht reinzureden. Ich habe nicht das Recht, dem anderen zu sagen, was ich für richtig halte. Das wäre Variante 2. Und ich muss sagen, dass ich, so wie ich die beiden formuliert habe, mit beiden nicht ganz klarkomme. Zu 1, eben, wenn wir nicht allen davon erzählen, ist das unterlassene Hilfeleistung. Ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Der älteste von 4 Kindern, schon früh Verantwortung bekommen und nur noch kurz die Welt retten, ist so meine innere Losung. So. Und die hat mich teilweise schon ziemlich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, es ist so die Burnout-Losung schlechthin. Und mittlerweile muss ich sagen, ich verweigere mich dieser Forderung. Ich verweigere mich dem, dass ich die Welt retten muss oder kann. Ich kann die Welt nicht retten. Gott allein kann es und tut es. Er kann versöhnen, er kann befreien, er kann heilen. Das ist seine Mission, das ist sein Ding, das macht er seit immer. Und er lädt uns ein und fordert uns gleichzeitig auch heraus, da mitzumachen. Und zuerst fordert er seine Kirche heraus, da mitzumachen. Und erstmal, das bedeutet für uns, dass er sagt, frag mal nicht danach, was du alleine machen musst als Person, sondern fragt erstmal, was ihr zusammen als Kirche machen könnt, wie ihr das, was ich in meinem Charakter schon tue, wie ihr da mitmachen könnt. Ihr habt ganz unterschiedliche Gaben, ganz unterschiedliche Leute. Ihr könnt gemeinsam Themen setzen, ihr könnt gemeinsam Präsenz zeigen, ihr könnt gemeinsam verschiedene Fähigkeiten abbilden. Deswegen frag erstmal danach, was ihr als Kirche machen könnt. Das heißt, ich glaube, Gott macht das und nimmt seine Kirche damit rein. Aber dann auch irgendwie uns Einzelne ganz persönlich. Und da möchte ich mich trotzdem dieser, wenn ich etwas nicht tue, dann ist das unterlassene Hilfeleistung, Einstellung, verweigern, weil das mir persönlich so einen großen Druck auferlegt, dass ich damit nicht klarkomme. Dass ich das Gefühl habe, mir würde das Blut der Welt an den Fingern kleben und das lähmt mich. Ich kann es euch nur so pragmatisch sagen, ich kann mit dem Anspruch nicht umgehen. Der ist mir zu groß. Ich kann nur glauben, dass Gott die Welt retten und das machen kann und es befreit mich zu sagen, ja Gott, ich will da mitmachen, da wo ich lebe, konkret in meinem Umfeld, aber ich kann nicht alles. Das bist du. Und da kommt dann die Nummer zwei ins Spiel. Die Antwort, jeder hat sein eigenes Leben, da habe ich nicht das Recht, anderen reinzureden. Und ich finde die Option, zu sagen, ich möchte anderen nicht in ihr Leben reinreden, die klingt erstmal ziemlich vornehm. Ich bin auch ein ziemlich eigentlich von Natur aus zurückhaltender Mensch, der die anderen gerne machen lässt. Das ist auch ein Teil, warum mir zum Beispiel so ein Glaubensbekenntnis formulieren schwerfällt, weil ich damit für mich was in Worte fasse, was auch manche Forderungen in sich trägt. Aber ich glaube, dass die Option, ich will da nicht reinreden, irgendwie nicht nur vornehmen, sondern auch teilweise ziemlich lieblos sein kann. Zwei ganz einfache Beispiele. Wenn du davon ausgehst, dass dein Kumpel und du campen gehen und du dir ziemlich sicher bist, dass es da ordentlich kalt wird und du siehst, wie dein Kollege nur ganz kurze Sachen einpackt, dann wirst du wahrscheinlich zu ihm hingehen und ihn warnen und sagen, Digga, wenn du dir nichts Wärmeres mitnimmst, wirst du ziemlich sicher krank. Du wirst nicht sagen, ach, ich sag dem nichts, kann doch selber packen. Oder es ist irgendwie lieblos, wenn du weißt, dass bei deiner Freundin im Garten ein großer Schatz liegt und du siehst, wie sie immer in anderen Gärten gräbt und dir denkst, ah, lass sie mal graben. Der Schatz, das sage ich ihr vielleicht irgendwann mal später. Ich glaube, dass wenn wir was zutiefst in unserem Herzen glauben, dass wir es mit den wichtigsten Menschen in unserem Leben, mit den Menschen, die uns in unserem Umfeld begegnen, dass wir es teilen dürfen. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise wir es mit ihnen teilen. Dass wir es vielleicht sogar teilen sollen. Und ich glaube, dass wir oft nichts sagen, hat mit drei Faktoren zu tun. Erstens, wir können eine Theologie haben, in der Himmel, Hölle, Gericht, alles nicht vorkommt und wir sagen, das ist Blödsinn, dann braucht man natürlich auch nicht drüber reden. Zweitens, glaube ich, kann es sein, dass wir oft selbst unsicher sind. Dass wir selbst uns gar nicht so sicher sind, ist es da auf dem Campingplatz wirklich so kalt oder ist der Schatz im Garten wirklich so gut, dass wir uns selbst unsicher sind und deswegen nicht vorlaut den anderen was ins Leben reden wollen. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, oft widerwillig sind, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten jemanden für unseren Club werben. Wenn es darum geht, dass man in manchen Seminaren lernt, wie man andere Leute evangelisiert, dann hat man das Gefühl, ich muss lernen, wie ich andere Leute in meinen Club reinkriege. Und das möchte ich nicht. Also ich glaube, dass viele von uns eine gewisse Unsicherheit und oft auch ein Widerwille davon abhält, zu teilen mit den anderen, was man so denkt. Und mein Vorschlag für heute Abend ist, nimm die Unsicherheit und nimm den Widerwillen und pack den in dein Gepäck rein und dann lass uns aufgehen zu den Menschen in unserem Umfeld. Und zwar mit zweierlei Dingen, mit einer Grundhaltung von Hoffnung und mit einer Grundhandlung von Barmherzigkeit. Die beiden möchte ich kurz ausführen. Also einfach Unsicherheit und Widerwillen mitnehmen, losgehen mit Hoffnung und Barmherzigkeit. Zur Grundhaltung Hoffnung. Ich glaube daran, dass Gottes Herz für alle Menschen schlägt. Und zwar so, dass er sich mit jedem versöhnen möchte. Das möchte er mehr, als ich das je könnte. Meine Hoffnung wurzelt nicht im anderen, in seinen Möglichkeiten, nicht in mir, in meinen Möglichkeiten, sondern in Gott. Und ich glaube deswegen, dass ich für jeden einzelnen Menschen, den ich kenne, hoffe, dass er in der neuen Welt mit mir zusammen mit Gott feiern darf. Uns hat mal ein Theologe so ausgedrückt, wer mit der Möglichkeit, auch nur eines ewig Verlorenen außer seiner selbst rechnet, der kann kaum vorbehaltlos lieben. Schon der leiseste Hintergedanke an eine endgültige Hölle für andere verführt in Augenblicken, wo das menschliche Miteinander besonders schwierig wird, dazu den anderen sich selbst zu überlassen und die Geduld mit ihm zu verlieren. Also in nochmal etwas einfacheren Worten. Er sagt, sobald wir anfangen zu sagen, der andere, der hat eh keine Chance mehr bei Gott, den wird Gott nicht mehr mit sich versöhnen, bei dem ist vorbei. Sobald wir so anfangen, über Menschen zu denken, lassen wir sie fallen und lassen sie sich selbst überlassen. Und ich glaube, dass Gott für jeden immer Geduld und Hoffnung hat und dass wir lieben können, wenn wir beim anderen hoffen, dass Gott auch ihn für sich werben wird. Und deswegen sehe ich die Menschen nicht so als der da kommt in den Himmel und der nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bock zu sagen, welcher Mensch im Himmel ist oder nicht. Da habe ich echt, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Und ich will von jedem hoffen, dass Gott ihn Teil seiner ewigen Party sein lässt. Und wenn ich diese Hoffnung in mir habe, dann muss ich auch nicht überlegen zu unterscheiden, hat sich jemand wirklich bekehrt oder war das nur so ein Scheinding? Es gab mal so die Unterscheidung, hat er das von Herzen gemacht oder nur vom Kopf? Ich glaube, dass wir das nicht können, dass wir überhaupt nicht unterscheiden können von außen, wie jemand zu Gott steht. Und ich habe die Hoffnung, dass wir nicht, dass Gott kein Bürokrat ist, wie es die deutsche Einwanderungsbehörde ist, dass du da ein Formular ausfüllen musst und wenn du Feld 49b vergessen hast, dass er dann sagt, läuft nicht, sondern dass Gott jedem, bei dem er ein Vertrauen zu sich spürt, dass der zu Gott gehören darf. Ganz egal, ob er die Prozedur so gemacht hat, dass er zum Kreuz nach vorne gegangen ist und es 10 Zeilen Gebet nachgebetet hat oder nicht. Das ist Beispiel hier zum Beispiel mit Jesus, der am Ende am Kreuz hängt und den Gangster neben sich hat und der sagt zu ihm, hey, wenn du heute im Paradies bist, dann denk an mich. Und Jesus sagt, wir werden zusammen feiern da. Dieses Vertrauen reicht. Mit dieser Hoffnung gehe ich durchs Leben, dass Gott pragmatisch ist, dass Gott das Herz sieht, dass er nicht bestimmte Formen braucht. Das ist die Grundhaltung der Hoffnung. Aber was kann ich jetzt damit tun? Die Grundhandlung ist für mich Barmherzigkeit. Ich finde es genial, dass der neue Papst so viel mit diesem Begriff arbeitet und den so entfaltet. Barmherzig sein, das heißt, mich vom Schicksal anderer Menschen treffen lassen. Mich so treffen lassen, dass ich sie nicht mehr alleine lassen kann. Dass ich es irgendwie, dass ich ihren Schmerz mitspüre und es mittragen möchte. Das bedeutet Barmherzigkeit. Und in meinem Umfeld sehe ich Menschen, die einander nicht vertrauen können, weil sie keinen kennen, der ihnen je vorbehaltlos vertraut hat. In meinem Umfeld sehe ich Menschen, die sich verdammt schwer tun zu vergeben, weil sie keinen kennen, der ihnen vergibt, ohne Bedingungen zu stellen. In meinem Umfeld sehe ich Menschen, die nach Anerkennung lechzen und sie nicht finden. Menschen, die nach echter, authentischer Freude suchen. Menschen, die ohne Antrieb und Ziel durch ihr Leben dümpeln. Menschen, die Visionen haben und anderen helfen wollen, für eine gerechte Welt kämpfen und manchmal enttäuscht aufgeben. Und wenn ich diese Leute, Freunde, an die ich jetzt denke, sehe, dann denke ich gleichzeitig an mich selbst und sehe meine eigene Geschichte. Auch ich kann nicht vorbehaltlos vertrauen. Aber ich spüre, dass ich jemanden kenne, der wirklich treu ist. Auch mir fällt es nicht leicht zu vergeben. Aber ich lebe aus der Gewissheit, dass das Vergebungsangebot für mich immer steht und nie fallen wird. Auch ich kämpfe um Anerkennung, möchte cool vor anderen sein. Aber ich werde immer wieder daran erinnert, dass ich lebe, weil Gott es will. Auch ich suche nach Freude. Aber ich spüre, dass ich irgendwie eine Quelle kenne, die nie versiegen wird und die noch was hat, was ich noch gar nicht einschätzen kann. Auch ich bin nicht immer mit dem Turboantrieb unterwegs. Aber ich spüre irgendwie einen tiefen Sinn. Auch ich kenne Enttäuschung, aber meine Hoffnung geht über die Welt hinaus. Wenn ich daran denke, dass irgendwann alle zu Unrecht Gefangenen, Verleugneten und gesellschaftlich nicht Wahrgenommenen von Gott ihr Recht zurückbekommen, dann treibt mir das fast die Tränen in die Augen. Das ist für mich die einzige Perspektive, wie ich mit dieser Scheiße, die momentan passiert, die schon immer passiert ist auf dieser Welt, umgehen kann. Diese Hoffnung, dass Gott es irgendwann wieder ins Recht rücken wird und dass er all denen eine Chance gibt auf ein ganz anderes Leben. Und wenn ich anderen nahe komme und barmherzig werde, indem ich ihre Geschichten, ihr Schicksal mittrage, dann tut es weh, weil ich nicht die schnellen Antworten drauf habe. Da ist die Widerwilligkeit genau richtig. Die anderen brauchen keinen, der einem dann eine Tabelle unter die Nase hält und sagt, Freude suchst du, da gucken wir hier mal kurz, Freude, Jesus. Du hast Angst vorm Tod, auch Jesus. Also sie brauchen keinen, der einem sofort die schnelle Antwort unter die Nase reibt, sondern jemanden, der barmherzig mit ihnen ist und ihnen zur Seite steht. Aber wenn ich barmherzig lebe, dann heißt es, dass ich zulasse, dass die Lebensgeschichten der anderen mich in ihr Leben reinziehen und mich ergreifen. Aber im gleichen Moment merke ich, was für mich alles selbstverständlich ist. Ich merke, dass es für mich selbstverständlich ist, dass Gott mich will. Auch wenn ich das nicht immer vom Herz her total fassen kann, aber irgendwie so als Grundgewissheit in meinem Leben ist es da. Auch wenn ich trotzdem um Anerkennung kämpfe, auch wenn ich nicht immer gleich und manchmal kaum vergeben kann, so weiß ich irgendwie in der Gewissheit, dass Gott mir in jeder Situation vergeben wird. Und wenn ich meinen Freunden nah bin, dann merke ich, was für mich alles selbstverständlich geworden ist. Was mein Leben so ganz natürlich prägt und dem so einen Grundfrieden gibt, wo ich merke, den haben andere gar nicht. Und für mich ist der ganz normal. Und ich merke an der Begegnung mit dem anderen, was in meinem Leben drinsteckt, was ich irgendwie schon so normal angenommen habe. Und ich glaube, wenn du dir unsicher bist über das, was die letzten Dinge anbetrifft, über Himmel, Hölle, Gericht, wenn du dir unsicher bist oder andere Glaubensfragen, was das für dich bedeutet, dann wirst du in der Regel nicht wirklich gewisser, indem du ganz viel studierst oder Predigten darüber hörst. In der Regel wirst du darüber gewisser, wenn du dich auf andere Leute einlässt und mit ihnen ehrlich teilst, was du schon verstanden hast und was du auch noch nicht verstanden hast. Ich glaube, dass Verständnis und Gewissheit auch über Sachen, die wir nicht komplett begreifen können, dass wir das auf eine tiefere Art und Weise verstehen, indem wir es mit anderen, die das noch nicht wissen, teilen. Ich glaube, das ist was ganz Paradoxes, weil eigentlich will man ja erst was mit jemand anderem teilen, wenn man es ganz selbst geblickt hat. Und wenn man sagen kann, ich habe Mathematik studiert, ich weiß, dass 4 mal 4 8 ist, dann bringe ich es jemand anderen bei. Aber hier, habe ich nicht. Ja, ihr habt auch gepasst. Ich habe keine Mathematik studiert übrigens. Also, ich glaube, dass wir Sachen mit anderen teilen, in der Regel, wenn wir uns halt sicher sind, dass es so ist. Aber meine Erfahrung ist echt, dass wir uns gewisser werden, wenn wir das teilen, was wir noch gar nicht so sicher wissen. Mit anderen, denen dieser Gott noch fremd ist. Und dann dürfen wir einfach teilen, was uns trägt und was uns treibt. Und wir können mit aller Unsicherheit ehrlich sagen, ich weiß nicht alles. Ich weiß es nicht. Ich glaube zutiefst daran, das sage ich, wenn ich mit jemandem darüber rede, dass Gott das Beste für dich will. Und manchmal kann es auch sein, dass ich jemandem sagen würde, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, weil ich sehe, wie du dich in deiner Verzweiflung oder in was auch immer verstrickst. Und ich glaube, dass Gott eine neue Welt schafft. Das ist mein Glaube. Und ich glaube, dass in dieser neuen Welt deine Verzweiflung keinen Grund mehr hat. Und ich glaube, dass er dich dabei haben möchte. Und ich befürchte, dass du dich dagegen wehren könntest. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich befürchte, dass sich Menschen aus meinem Umfeld dagegen wehren könnten, weil ich sehe, wie sie sich manchmal jetzt gegen Gott wehren. Aber das kann ich so teilen, meine Unsicherheit, mein Glauben. Ich kann sagen, ich kann dir nichts sicher sagen, von wegen, dass man jetzt objektiv sagen könnte, du wirst, wenn du das und das, wird das und das geschehen. Das kann ich nicht. Ich kann dir aber sagen, was ich glaube und was mich trägt und was ich befürchte, und ehrlich mit dir sein. Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert: Nur wenn man das Leben und die Erde so liebt, dass mit ihr alles verloren und zu Ende zu sein scheint, darf man in die Auferstehung der Toten und an eine neue Welt glauben. Nur wenn man das Leben und die Erde so liebt, dass mit ihr alles verloren und zu Ende scheint, darf man an die Auferstehung der Toten und eine neue Welt glauben. Was er damit meint, ist, nur wenn man sich so ergreifen lässt von dem, was auf dieser Welt nicht funktioniert, dann darfst du auch von der anderen Welt reden. Wenn dir die anderen egal sind, dann red nicht platt davon daher, sondern wenn dich die Welt greift, dann darfst du über sie hinaussehen, weil der Himmel ist nicht der Platz, wo wir alles hinschieben können und sagen können, ach, jetzt dieses Leben, das lebe ich jetzt so runter, eigentlich bin ich im Kopf schon im Himmel, sondern wir dürfen ganz hier sein und wissen, dass der Himmel in diese Welt schon vorleuchten möchte, um uns zu zeigen, ja, wozu wir geschaffen sind. Und zum Ende möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die diese Barmherzigkeit für mich, ja, die deren Gesicht gegeben hat. Das ist die Geschichte von jemandem, den wir hier während unseres Seminars über den Islam hatten. Der hat seine eigene Lebensgeschichte mit uns geteilt. Und es ist ein junger Mann, der Imam in Pakistan war. Und der ein Imam war, der in Pakistan Wettbewerbe im Koranlesen gewonnen hat. Im Islam geht es ganz viel um das Lesen, das Rezitieren des Korans und den Klang. Und da war er besonders gut drin und war einer, den seine Familie dafür ausgebildet hat, dass er irgendwann mal in den Dschihad ziehen darf. Das war sein erklärtes Ziel. Und er ist nach Europa gereist, aus Pakistan nach Griechenland, um dort zu missionieren und anderen Menschen von seinem Gott zu erzählen. Das Problem war nur, in Griechenland musste er selbst auch arbeiten gehen, weil dort keine Community da war, die ihn einfach finanziert hat. Also hat er nach einer Arbeitsstelle gesucht und einen Shop gefunden. Ich stelle mir es irgendwie so wie ein Bekleidungsgeschäft vor, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, was für ein Geschäft es war. Also er hat ein Geschäft gefunden, von dem er wusste, dass es von Christen geführt ist. Und er hat sich denen vorgestellt und meinte so, ich verstehe, wenn ihr mich nicht nehmt, ich bin praktizierender Muslim, ihr seid Christen, verstehe absolut, wenn ihr mich nicht nehmt, aber ich brauche einen Job. Und das Ehepaar, das das Geschäft geführt hat, hat zu ihm gesagt, klar, wir nehmen dich, kannst hier arbeiten, kein Problem. Und sie sind täglich zu ihm hingegangen, also am Anfang hat er noch gefragt, kann ich irgendwie hier so, ich bete ja 5-mal am Tag, kann ich hier irgendwo beten? Und die so, klar, wir richten eine Ecke für dich ein, da kannst du deinen Teppich hinlegen und wir sagen allen Mitarbeitern, dass sie dich nicht stören sollen, dass du 5-mal am Tag da beten kannst. Und er hat gesagt, über die Arbeit hin hat er sein Gebet oft vergessen und die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey Imam, du musst beten, geh beten, nicht vergessen. Und sie haben zu ihm gesagt, und wenn du betest, dann denk auch an uns, bete zu deinem Gott auch für uns. Und er ist beten gegangen und hat sich dabei schlecht gefühlt, weil er gemerkt hat, er kann eigentlich nicht für die anderen beten. Irgendwas hat ihn davon abgehalten. Sein Glaube hat es in ihm nicht zugelassen, für die anderen zu beten. Und es hat in ihm was geweckt, was er ganz, ganz seltsam fand, weil er gemerkt hat, die anderen fördern ihn in seinem Glauben. Sie fördern ihn in seinem Leben und bringen ihm Liebe entgegen, aber er kann das nicht zurückgeben. Und das hat ihn ganz stark in Frage gestellt. Da sind noch einige andere Dinge dazugekommen, aber im Endeffekt hat er gesagt, so kann ich meinen eigenen Glauben nicht mehr leben, weil ich nicht zu Frieden beitragen kann, so wie ich das gelernt habe. Und er hat seinen Glauben an den Nagel gehängt und angefangen, woanders zu suchen, in verschiedensten Glaubensrichtungen. Und irgendwann ist er dann auch zu seinen Arbeitgebern gegangen und hat gesagt, wie macht ihr das? Was macht ihr? Und die haben ihn in die Kirche geschickt und das hat ihn überzeugt. Und er hat zu uns gesagt, wenn ihr mit anderen Menschen, die Gott nicht kennen, Kontakt habt, dann versucht nicht, sie zu überzeugen. Versucht sie einfach zu lieben. Weil diese Menschen haben mich geliebt. Die haben mich in dem gefördert, wer ich bin. Und es hat mich total fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann die nicht zurücklieben. Warum machen die das? Das ist verrückt. Und das ist für mich Ausdruck von so einer barmherzigen Grundhaltung, die sich auf den anderen einlässt und fragt, wie Liebe da nicht nur ein Wort, sondern eine Tat werden kann. Und dann auch Antworten geben kann und sagen kann, wir glauben das. In diesem Sinne möchte ich euch sagen, was auch immer in eurem Gepäck drin ist, an Unsicherheit, an Fragen, an Widerwilligkeit, nehmt es mit und geht mit einer Grundhaltung von Hoffnung und dem Grundimpuls, barmherzig mit anderen zu sein, in den Kontakt zu Menschen, die unseren Gott gar nicht kennen.